Ich finde, ihr habt es schon auf den Punkt gebracht. Mit euren Liedern heute Morgen, besonders mit dem einen Lied, in dem es heißt, ihn erkennen, wie er wirklich ist, habt ihr gesungen. Und ich finde das großartig, weil ich glaube, dass je mehr wir ihn erkennen, wie er wirklich ist, umso mehr Einheit, umso mehr Gemeinschaft, umso mehr Leidenschaft entsteht. Eigentlich. Und das ist ja das Thema, um das es gehen soll, auch wenn wir es noch nicht sehen, aber wir sehen es gleich. Denn darum geht es heute Morgen. Leidenschaftlich Glauben setzt in Bewegung. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, ihn zu erkennen und ihn zu sehen, wie Jesus wirklich ist. Und vielleicht schenkt Gott uns auch im Rahmen dieser Predigt ein Stückchen mehr nachzuspüren und zu entdecken, wie er tatsächlich ist. Ich habe euch heute Morgen ein Bild mitgebracht und ich bin sehr gespannt, ob das einige von euch erkennen. Es ist nämlich ein Bild aus einem ganz bekannten Film, den einige vielleicht schon gesehen haben. Und dieses Bild ist etwas verschwommen, aber man kann es vielleicht trotzdem erkennen. Da ist ein Mann, der sich schützend vor eine Frau stellt. Gibt es jemanden, der es kennt, der es erkennt? Ach, was für eine Frage. Aber natürlich, nämlich aus dem Film Bodyguard, ganz genau. Aus diesem bekannten und wie ich finde auch sehenswerten Film ist diese Szene. Der Mann hier ist Kevin Costner, er schützt Whitney Houston, er ist im Geschäft des Personenschutzes unterwegs. Und ich weiß nicht, wer ihn schon gesehen hat. Aber wenn wir so einen Film hier gesehen haben oder anschauen, vielleicht auf DVD oder auf Video zu Hause, normalerweise gehen wir dann nach so einem Film in die Küche und holen uns in der Küche am Kühlschrank vielleicht ein alkoholfreies Bier und setzen uns wieder in unseren bequemen Fernsehsessel und nehmen die Fernbedienung in die Hand und gucken, was ja sonst noch so vielleicht geboten ist in den verschiedenen Fernsehkanälen zu Hause. Aber ich glaube, wir alle sind uns darüber im Klaren, dass Personenschutz, und darum geht es ja in diesem Film, dass Personenschutz und leidenschaftlicher Glaube, dass sich diese beiden Dinge nicht vom Fernsehsessel aus realisieren und leben lassen. Weder das eine noch das andere lässt sich aus unserer Komfort- und aus unserer Wohlfühlzone leben, das ist nicht möglich. Das bedeutet, als Gott, und das ist der Grund dafür, als Gott damals auf den ersten Blättern der Bibel Himmel und Erde geschaffen hat, da saß er auf seinem göttlichen Thron und er sprach Worte, nämlich es werde Licht und auch alles andere. Und es wurde Licht. Er rief die Dinge durch seine Worte einfach ins Dasein. Aber als es darum ging, das Herz von uns Menschen zu gewinnen, da war es nicht mehr möglich, auf diesem Thron Gottes im Himmel, in seiner himmlischen Komfortzone zu sitzen und von dort aus alles verbal zu regeln, war nicht möglich. Er musste seinen Königsmantel ausziehen. Er musste seine Krone ablegen. Er musste den himmlischen Thron und Wohnort verlassen und hinabsteigen und geboren werden in dieser Welt, in dieser Ehre. Er musste Schweiß und Blut und Tränen vergießen, um die Beziehung zu dir, zu mir, zu uns Menschen herzustellen. Es genügte nicht, Worte zu sagen. Es brauchte eine Tat, eine sichtbare, eine schwere Tat, einen großen Preis war nötig, dass er bezahlt werden musste. Und diesen Weg zu gehen war nur möglich mit einer umfassenden Leidenschaft für dich, für mich, für uns Menschen. Ohne Leidenschaft wäre dieser Weg und diese Heilstat überhaupt nicht möglich gewesen. Und dass Jesus überhaupt Gott, ein Gott der Leidenschaft ist, vielleicht sogar die Leidenschaft in Person ist, das entdecken wir fast auf jeder Seite des Neuen Testaments. Denn ihr habt das gelesen und ihr kennt diese Passagen in der Bibel, wo die Zuhörer bei Jesu, etwa bei der Bergpredigt, wo die Zuhörer ihm zuhören und beeindruckt sind über seine Worte. In der Luther-Übersetzung heißt es sogar manchmal, sie waren entsetzt über das, was sie gehört haben bei Jesus. So etwas hatten sie noch nie gehört. Die Jünger, die mit Jesus 3 Jahre unterwegs waren, waren von der Leidenschaft und Liebe Jesus so tief berührt und bewegt, dass sie nach diesen 3 Jahren auch am Ende ihres eigenen Lebens nie in der Lage gewesen wären zu sagen, okay, jetzt wird's kritisch, jetzt wird die Luft dünn, dann sagen wir uns eben los von Jesus. Nein, sondern sie haben so viel von der Gegenwart Gottes verstanden, waren so inspiriert und angesteckt von seiner Liebe, dass fast alle der Jünger einen unnatürlichen Tod gestorben sind, weil sie sagten, lieber sterbe ich, als dass ich mich von diesem Jesus jemals nochmal wieder distanziere. Und selbst der römische Hauptmann in Matthäus 27, 57, der sein raues Geschäft auf Golgatha zu erledigen hatte, sagte nach dem Tod Jesu, er stand wahrscheinlich sprachlos vor diesem Kreuz und hat den toten Jesus angesehen und hat gesagt, wahrhaftig, dieser Mann ist Gottes Sohn gewesen. So leidenschaftlich war selbst er berührt von Jesus. Ich bin überzeugt, dass immer dann, wenn wir Christen die Beziehung, die Nähe und die innige Gemeinschaft, vielleicht sogar die leidenschaftliche Beziehung zu diesem leidenschaftlichen Gott, zu diesem leidenschaftlichen Jesus verlieren im Laufe der Jahre, und so etwas kann geschehen. Aber immer dann, wenn es geschieht, dann verlieren Christen nicht ihren Glauben. Aber der Glaube hört dann auf, meinem Leben eine Richtung oder einen Inhalt zu geben. Wir glauben immer noch irgendwie, aber der Glaube prägt dann nicht mehr wirklich unser Denken, nicht mehr so sehr unser Handeln, nicht mehr unsere Entscheidungen, sondern es entsteht so etwas wie ein wohltemperierter, wie ein angepasster Glaube, so etwas wie eine Religion, eine kraftlose Religion, von der Paulus letzten Endes schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 5, da ist eine Form der Gottseligkeit, aber von ihrer Kraft, von seiner Kraft, wissen sie eigentlich nichts mehr. Und das ist sehr tragisch, wenn so etwas geschieht, wenn die Kraft durch die Leidenschaft Jesu im Leben eines Menschen verloren geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch hier in Welsheim als leidenschaftliche Menschen, als leidenschaftliche Christen bezeichnen würdet. Ich weiß es nicht. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, da war früher mehr als heute, als wir Jesus damals begegnet sind, als wir zum Glauben kamen. Da war mehr, aber inzwischen ist so vieles passiert. Inzwischen gab es so den Druck des Alltags. Da gab es so die Masse an Arbeit. Da gab es so viele Enttäuschungen. Da gab es Zweifel. Und irgendwie wurde so meine Leidenschaft im Laufe der Jahre verschüttet, hat sich ein wenig abgekühlt. Ich weiß nicht, ob das eine Beschreibung ist oder ob es vielleicht ganz anders aussieht in eurem Leben. Wir kennen uns zu wenig, als dass ich das beurteilen könnte. Das weiß ich alles nicht. Aber was ich weiß heute Morgen, was ich weiß ist, dass Gott bis heute Männer und Frauen sucht, die sich anstecken lassen, die sich neu entzünden lassen von seiner Leidenschaft, die er gelebt hat. Von dieser Leidenschaft, die aus dem Herzen Gottes ganz persönlich kommt. Und ich habe euch heute Morgen 3 einfache Wahrheiten mitgebracht, die ich euch einfach weitergeben möchte. Wenn ihr hier sitzt und vielleicht denkt, ja, ich sehne mich, Jesus, ich sehne mich neu, von dir angesteckt zu werden. Ich sehne mich danach, dass deine Leidenschaft neu mein Herz berührt. Ich möchte euch mitnehmen in einen kurzen Text hier aus Matthäus 9, Vers 35, und ich lese ihn nach der Genfer Übersetzung 9,35 bis 38. Da heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Drei einfache Impulse. Der erste Impuls, den ich hier lese, wenn ich das hier höre, ist, die Ernte ist riesig. Die Ernte ist groß. Vielleicht ist das eine Aussage, die wir heute fast nicht mehr glauben können, wenn wir die religiös-christliche Situation oder überhaupt die Situation der Gesellschaft in unserem Land anschauen, hier in Deutschland. Wir hören ja viele Nachrichten, wir hören davon, dass viele Leute aus den Kirchen austreten, dass Kirchengebäude verkauft werden, weil sie nicht mehr finanzierbar sind. Wir hören davon, auch in der Bibel heißt es, dass die Liebe erkalten wird. Und wir haben so manchmal den Eindruck, dass das, was wir Christen glauben, eigentlich an den Fragen der Menschen in unserer Gesellschaft mehr und mehr vorbeigeht. Wir haben manchmal den Eindruck, dass wir Antworten haben auf Fragen, die heute eigentlich fast keiner mehr stellt. Und das ist ein Riesenproblem. Denn wir haben Antworten, wie Menschen mit Gott versöhnt werden können. Aber Versöhnung macht nur Sinn, wenn du weißt, ich bin ein Mensch, der von Gott getrennt ist und in Sünde unterwegs ist. Wofür brauche ich Versöhnung, wenn ich gar nicht glaube, dass Gott existiert? Also was haben wir Christen zu sagen, diesen Menschen? Ich glaube, dass das eins der Probleme ist, mit denen wir zu tun haben und dass deswegen vor diesem Hintergrund manchmal eine Haltung, eine Mentalität unter uns Christen entsteht, eine Mentalität der Erwartungslosigkeit, der Normalität, dass wir ja nicht viel zu bieten und nicht viel zu sagen hätten in unseren Tagen und im Gespräch mit Menschen. Und dennoch ist es wichtig zu sehen, dass während einerseits die Institution der Kirche vielleicht an Bedeutung verliert, dass auf der anderen Seite eine riesige Suche nach spirituellen Sinnstiftungsangeboten in unserer Gesellschaft zu beobachten ist. Andere Religionen haben scheinbar Konjunktur. Fernöstliche Angebote haben Konjunktur. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass die wahren Fragen, die die Menschen eigentlich bewegt, unbeantwortet bleiben, noch immer nach Antworten verlangen. Was ist ein sinnerfülltes Leben? Wie funktioniert der Alltag überhaupt? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer beantwortet diese Fragen? Was geschieht nach dem Tod? Wie soll ich umgehen mit Dingen, die in meinem Leben aus dem Ruder laufen? Und vieles andere mehr. Diese Fragen sind ungebrochen in den Menschen in unserer Gesellschaft präsent. Und darum glaube ich, dass Gott heute aus seiner himmlischen Wirklichkeit auf diese Erde blickt und sagt, die Ernte ist nach wie vor riesengroß. Weil es gibt viele Leute, die diese Antworten auf diese Fragen noch immer nicht gefunden haben. Er sieht Städte in Westeuropa, auch in Deutschland, nicht nur die Metropolen in Köln und in Berlin und in München, sondern er sieht auch die kleinen Orte und er sieht auch die Leute, die hier in Welzheim wohnen, all die da draußen in den Häusern, die auf der Suche sind nach diesen tragenden existenziellen Fragen ihres Lebens. Er sieht diese Leute und sagt, es gibt auch in Welzheim eine große Ernte. Es gibt auch in deinem Bekanntenkreis und in meinem Menschen, die Antworten auf diese Fragen noch immer nicht kennen. Und darum gibt es eine große Ernte nach wie vor, auch heute hier in dieser Zeit. Der Bibeltext Jesus sagt uns, das wahre Problem, das er damals schon sah, ist nicht, dass es keine Ernte gibt. Sondern das wahre Problem ist eigentlich der zweite Aspekt, um den es geht. Es gibt viel zu wenige Erntearbeiter, die diese Ernte, die definitiv da ist, wirklich einbringen könnte. Wir haben bei uns in der Gemeinde den Ernst Haller und ihr kennt ihn ja wahrscheinlich und er hat ja dieses Unternehmen mit seinen Apfelplantagen. Und es ist immer sehr spannend mitzuerleben, wenn die Äpfel reif werden, dann ist da eigentlich die Hochkonjunktur und dann ist das mit den eigenen Leuten gar nicht zu bewältigen und es kommen Erntehelfer teilweise aus dem angrenzenden Ausland, die ihn dann unterstützen, die wohnen für eine bestimmte Zeit sogar dort in Rohrbronn, um mitzuhelfen, die Ernte einzubringen. Ja. Denn was nützt die größte Ernte, wenn du zu wenig Leute hast, die diese reife Ernte einbringen? Die Äpfel würden an den Bäumen vergammeln, wenn du niemand hättest, der sie erntet und der sie einbringt. Und ich glaube, dass das genau das Problem ist, das Jesus im Blick hat. Die Ernte ist real. Aber was hilft es, wenn du zu wenig Menschen hast, die diese Ernte einbringen? Und die Frage ist, wie geht das, Ernte einbringen? Woher kommen diese Erntehelfer eigentlich? Ich finde es sehr spannend zu beobachten, als Jesus in diese Welt gekommen ist, begann er nicht mit der Ernte. Sondern als Jesus in die Welt kam, begann er, 12 Männer zu berufen und sein Leben diesen 12 Männern anzuvertrauen, sich selbst mitzuteilen, Jüngerschaft zu leben mit diesen 12 Männern. Er hat sie begleitet in Höhen und Tiefen, in schwierigen Konfliktsituationen und in der Auseinandersetzung mit Krankheit, mit der Macht der Finsternis und mit 1000 anderen Situationen des Lebens. Und je länger diese Männer unterwegs waren, umso mehr haben sie etwas von der Leidenschaft Jesu gespürt, von der Leidenschaft und Liebe Gottes, die Jesus ja durch und durch motiviert hat. Und nach diesen etwa 3 Jahren war Jesus an den Punkt gekommen, wo es Richtung Golgatha ging und wo er sagte, mein Auftrag in dieser Welt ist erfüllt. Denn das sind 12 Männer, die haben verstanden, was Leidenschaft und was im Herzen Gottes vor sich geht und warum ich in diese Welt gekommen bin. Mein Auftrag ist erfüllt. Ich kann zurück in Gottes Wirklichkeit. Und er konnte nur deswegen zurück in Gottes Wirklichkeit, weil er darauf vertraut hat, dass die Jünger, diese 12 Männer, und am Ende waren es ja nur noch 11, wie wir wissen, diese 11 Männer zutiefst verstanden haben, dass die Liebe erfinderisch genug ist, um anderen von der Sendung Jesu zu erzählen. Er ist deswegen zurückgegangen, weil er davon ausging, dass diese 11 Männer kreativ genug sein würden, diese Liebe an andere einfach weiterzugeben. Er ging davon aus, dass diese 11 Leute nicht tote Asche verwalten würden, sondern das Feuer der Leidenschaft an andere weitergeben würden. Und weil er daran glaubte, darum konnte er gehen. Und darum ging er, weil diese Männer Jesus studiert hatten, geprägt, infiziert waren von ihm, von seiner Leidenschaft. Und tatsächlich lesen wir in der Apostelgeschichte, es war ihnen unmöglich, von dem zu schweigen, was sie bei Jesus gehört und gesehen haben. Die Frage ist, wie gut gelingt uns das? Sind wir von seiner Leidenschaft so inspiriert, dass es uns eigentlich unmöglich ist, zu schweigen, still zu halten, still zu sein? Wenn uns das nicht gelingt, das Feuer der Leidenschaft an andere weiterzugeben, zuerst selbst zu kultivieren und dann an andere weiterzugeben, dann wird die Ernte nicht eingebracht werden können. Denn ohne Erntearbeiter nützt es nichts, dass die Ernte groß ist. Die Frage ist, wie soll das gehen? Paulus hat es mal so ausgedrückt, in 2. Timotheus 2, Vers 2, kann ich mir gut merken, 2, 2, 2. Das, was du von mir gehört hast, Timotheus, das befiehl treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere wieder zu lehren. Ich finde das so genial, weil hier so etwas wie eine Multiplikation angedeutet ist. Ich befehle dir was an, gib's weiter an die, die ihrerseits wieder andere lehren können. Ich habe mich überlegt, in Schorndorf, wie können wir das in Schorndorf irgendwie realisieren? Wie können wir das leben? Und wir sind auf den Gedanken gekommen, dass wir einen Alpha-Kurs durchführen möchten. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Alpha-Kurs, Nicky Gamble aus der anglikanischen Kirche in London. Wir haben das gemacht, wir haben etwa ein halbes Jahr für diesen Alpha-Kurs Werbung gemacht. Wir haben das vorgestellt, was ist Alpha, wie funktioniert Alpha überhaupt und so weiter. Und es fiel durchaus sehr kontroverse Rückmeldungen gab es da so aus der Gemeinde, auch eine gewisse Skepsis gab es da. Und wir haben aber weiter kommuniziert, was das ist und wie das funktioniert, ein halbes Jahr. Und dann war es so, wir haben einen Zeitpunkt gesetzt, wo wir gerne starten möchten. Und dann war es tatsächlich so, dass nämlich 3 Wochen vor dem Startpunkt gab es eine Anmeldung. Eine Anmeldung. Und ich dachte, so kann das nicht wirklich funktionieren. Ja. Und dann hatten wir ein Vorbereitungstreffen und ich dachte, an diesem Vorbereitungstreffen werden wir beschließen, dass wir diesen Alpha-Kurs um ein Jahr verschieben, weil mit einer Anmeldung, das macht nicht wirklich Sinn. Ja. Und dann hatten wir dieses Vorbereitungstreffen und am Abend kam voller Freude eine Frau auf mich zu und hier in diesem Anmeldeding, da gibt es unten so einen Abschnitt zur Anmeldung und sie winkte mir zu, schon mit 3 von diesen Abschnitten und sagt, hey, ich habe hier 3 Anmeldungen noch und eine hatte ich schon, das heißt, es waren schon 4. Und wir beschlossen an diesem Abend nicht den Kurs zu verschieben, sondern ihn durchzuführen. Und am Ende des Abends kam dieselbe Frau auf mich zu und hat zu mir gesagt, du, weißt du was, ich glaube und ich bete für 20 externe Anmeldungen. Und ich dachte, boah, 20 Anmeldungen, das ist wirklich ambitioniert und leidenschaftlich. Ich dachte, wow, okay, ja, lasst uns beten für 20 Leute. Ich fand das richtig, ich fand das klasse. Ja, wäre eigentlich selbst gar nicht auf den Gedanken gekommen. Und die Zeit verging und es war so, dass immer wieder bei mir in der Homepage, über die Homepage, auch über meine E-Mails, kamen Anmeldungen, immer mehr Anmeldungen kamen dazu. Wir hatten 3 Tage vor dem Start hatten wir 17 Anmeldungen. Und am letzten Tag vor dem Start kam eine Anmeldung dazu. Das heißt, wir waren 18 Anmeldungen. Ich dachte, hey, das ist mehr, als ich jemals glauben konnte. Und wir gingen in den ersten Abend, und das war jetzt vor einer Woche, Donnerstag vor einer Woche. Und dann kamen Leute rein und wir begrüßen die Leute und sagen, ach, schön, dass Sie auch da sind. Woher haben Sie denn gehört, dass es einen Alpha-Kurs hier bei uns gibt? Ja, wir haben das in der Zeitung gelesen. Ja, sind Sie denn angemeldet? Nein, wir haben uns noch nicht angemeldet. Dürfen wir denn auch so bleiben? Ja. Und wir sagen, natürlich dürfen Sie bleiben. Ja. Und das war Nummer 19 und Nummer 20. Und wir haben den ersten Abend begonnen mit 20 externen Gästen. Und ich dachte, wow, hey, das ist fantastisch. Ich hätte es niemals gedacht und erwartet. Das ist genial, und jetzt läuft das weiter und ich bin sehr gespannt und kommen eigene Leute aus der eigenen Gemeinde dazu. Wir sind jeden Abend eine Gruppe von etwa 40 Leuten, ja, die diesen Kurs gemeinsam durchführen, und wir sind sehr gespannt. Ein anderer junger Mann kam zu mir und sagt, du, ich habe auch Leute eingeladen für einen Alpha-Kurs. Sie sind leider nicht gekommen, aber ich hatte im Vorfeld mit meinem Chef 2 so gute Gespräche. Hätte ich nie erwartet, dass der Mann so offen ist, über Glaubensdinge zu sprechen. Und ich dachte, wow, wenn wir diesen Kurs nicht geplant hätten, er hätte diese Gespräche nicht geführt. Er hätte nicht gewusst, dass da eine Offenheit ist. Er hätte nicht gedacht, dass da eine Erntemöglichkeit ist. Und ich bin so unendlich dankbar, dass wir diesen Kurs gestartet haben. Und ich denke mir so, wenn ich darüber nachdenke, die eigentliche Frage ist, glauben wir wirklich, dass es diese Ernte heute noch gibt? Glauben wir an das überhaupt? Und ich dachte mir weiter, erkennen wir heute überhaupt den Zustand der Menschen, die um uns her sind, so wie Jesus das in diesem Text genannt hat, Menschen, die wie Schafe ohne Hirten irgendwie unterwegs sind. Also erkennen wir die Bedürftigkeit überhaupt der Menschen in unserer Umgebung? Haben wir einen Blick für die Bedürftigkeit oder denken wir längst, die Fronten sind klar, die wissen, hier ist die Gemeinde und mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Das sind die Frommen und wir sind eben die, die nicht dazugehören. Versteht ihr, sind die Linien irgendwie klar definiert? Oder wie erkennen wir die Bedürftigkeit der Leute? Als ich mich vorbereitet habe hier auf diese Predigt, bin ich auf dieses Bild gestoßen. Ich wollte euch dieses Bild mal zeigen. Das ist das EELT, das heißt European Extra Large Telescope. Das größte Teleskop, das im Augenblick im Bau ist, nämlich in der Atacama-Wüste in Chile, wird das gebaut. Es hat gigantische Ausmaße. Man platziert solche Dinge auf hohen Bergen oder in einsamen Wüsten. Und das hat natürlich einfache Gründe. Je höher man oben ist, umso weniger Verzerrungen durch die Atmosphäre hast du nachher auf dem Bild. Und je weiter du weg bist von der Zivilisation, umso weniger Fremdlicht hast du auf dem Spiegel, so dass du das, was Realität ist, in dieser Richtung, wo du blickst, dass du das möglichst unverfälscht sehen kannst. Und als ich darüber nachdachte, dachte ich mir so, hey, das ist genau das, was ich immer wieder brauche. Ich brauche eine Wahrnehmung abseits vom Fremdlicht unseres Alltags und unseres Lebens. Ich brauche eine Wahrnehmung mit möglichst wenig Verzerrungen durch all die Erfordernisse und Anforderungen und durch all die Aufgaben unseres durchgetakteten Lebens, in dem wir unterwegs sind. Und ich glaube, nur wenn uns das immer wieder gelingt, diesen Blick auszurichten ohne Fremdlicht, ohne Verzerrung, hin auf Jesus zuallererst, dann glaube ich, verändert sich unsere Wahrnehmung auf ihn sowieso, aber eben auch unsere Wahrnehmung hin zu den Leuten, mit denen wir es zu tun haben in dieser Welt. Paulus hat es im 2. Korinther 3,17 so beschrieben: Wir sehen die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Hier ist auch einer drin. Wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Für mich hat das was mit diesem Bild zu tun. Je mehr ich die unverfälschte Wirklichkeit Gottes ansehe, seine Herrlichkeit, sein Wesen, seine Leidenschaft für dich, für mich, für uns Menschen, umso mehr erwacht seine Leidenschaft in meinem Leben für ihn und für die Leute in deiner Nachbarschaft. Ich glaube, dass das ist, was Paulus hier beschreibt in diesem Vers. Und das ist auch, was ich im Johannes 21 lese, als Jesus diesen Petrus beginnt, als er einen Totalausfall hatte und ihn dreimal verleugnet hat. Er fragt ihn nämlich nicht, hey Petrus, wie ist das passiert? Erzähl doch mal, wie kam es dazu und wie war das bloß 3 Jahre unterwegs und trotzdem? Und nein, nichts von all dem. Er fragt einfach nur, hey Petrus, liebst du mich? Liebst du mich noch nach all dem? Ich glaube, dass das die Schlüsselfrage ist, wenn es um die Frage nach der Leidenschaft geht. Denn Leidenschaft hat was mit Liebe zu tun. Hat was mit Liebe zu tun. Denn Liebe macht erfinderisch. Und ich glaube, wenn wir diese Liebe nicht mehr so handgreiflich wirklich spüren, dann brauchen wir diese Momente der Wahrnehmung, der unverzerrten Wirklichkeit Gottes. Immer mehr, damit er uns die geöffneten Augen schenkt, die Menschen in ihrem Zustand wahrnehmen, wie sie wirklich sind und nicht, wie sie sich präsentieren. Zum Schluss ein letzter Gedanke. Der Schlüssel zu all dem, sagt Jesus in diesem Text, ist Gebet. Bittet den Herrn der Ernte. Und ich glaube, dass der Schlüssel deswegen Gebet ist, weil ihn zu erkennen, Leidenschaft zu entwickeln, Dinge sind, die nicht verfügbar sind. Wir können nicht jetzt hier rausgehen und sagen, lass uns eine Tasse Kaffee trinken, ab heute brennen wir für Jesus. Wäre super, wenn das ginge, geht aber gar nicht. Sondern es ist ein Geschenk, was Gott uns macht, wenn wir beten. Ist mir so klar geworden durch diesen Alpha-Kurs. Wir haben jetzt 40 Leute da sitzen und dieser Kurs kann vorübergehen und es passiert gar nichts. Wenn wir wollen, dass in der übernatürlichen Welt, in der Welt Gottes und in der Welt, die unsichtbar ist, Dinge in Bewegung kommen und Leute hier verstehen sollen, wer Jesus ist und dass er wirklich der leidenschaftliche Sohn Gottes ist, der sein Leben gegeben hat. Wenn wir das wollen, dann geht das nicht nur dadurch, dass wir tolle Suppen und einen netten Imbiss vorbereiten. Ist alles auch irgendwie wichtig bei diesem Kurs, ja. Aber das Wichtigste ist doch, dass Gott selber in der unsichtbaren Wirklichkeit Dinge tut, die kein Mensch von uns tut. Dann kann so etwas passieren. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die Arbeiter vergeblich. Psalm 127 steht das. Das ist der Grund. Ich stieß neulich, und damit komme ich zum Ende, ich stieß auf ein Zitat, das ich euch an der Stelle gerne weitergeben möchte. Dieses Zitat heißt, der Einzige, der Grund hätte, eigentlich unser Richter zu sein, weil er vollkommen ist, hat ein für alle Mal entschieden, unser Liebhaber zu sein. Der Einzige, der unser Richter sein könnte, hat entschieden und sich entschlossen, unser Liebhaber zu sein. Und darum macht das, was ich euch am Anfang gezeigt habe, von Kevin Costner irgendwie Sinn. Er hat sich in diesem Film, ihr habt das Bild vor Augen vom Anfang, er hat sich in die Schusslinie geworfen, um die ihm anvertraute Dame, um sie zu schützen. Und das ist genau, was Gott tut. Jesus wirft sich in die Schusslinie und er lenkt den gesamten Zorn Gottes über alle Schuld und alles Elend dieser Welt auf sich, damit wir Frieden hätten, damit wir gerechtfertigt sind. Aus nur diesem einen Grund geht er diesen Weg. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich euch ehrlich sagen, wenn ich ihn sehe, wie er am Kreuz hängt, wie er blutet, wie er stirbt, wie er schwitzt und wie er kämpft, in Gottverlassenheit, in gefühlter Gottverlassenheit stirbt mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Nichts regt meine Leidenschaft tiefer an, zu sagen, Jesus, ich bin berührt von dir. Nichts erreicht mein Herz mehr als deine Liebe. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, dass Leidenschaft neu erwacht und dass meine Beziehung zu Jesus in die Tiefe wächst und stärker wird und ganz belastbar wird, dass ich sage, Jesus, ich will für dich leben, für den Rest meines Lebens, egal was kommt. Egal, ob du immer tust, was ich möchte und ich mir vorstelle, du bist es wert, denn du hast alles für mich investiert. Meine Leidenschaft erwacht. Und deine? Die Ernte ist riesig, auch in Weltzahlen. Die Frage ist, lassen wir uns mit hineinnehmen in diese Multiplikation? Lassen wir uns neu von seinem Geist und von seiner Leidenschaft anstecken? Am Beten seid ihr ja schon, das habe ich gehört. Das ist wunderbar. Und ich wünsche euch den Segen Gottes auf übernatürliche Weise, dass er diese Dinge unter euch tut. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein gutes Wort, für deine Liebe, für deine Leidenschaft, dafür, dass du alles in die Waagschale geworfen hast, den Königsmantel abgelegt hast, dich in die Schusslinie geworfen hast, damit wir leben sollen. Jesus, inspiriere uns neu, berühre uns, zieh uns in deine Gegenwart und entzünde den Docht, der nur noch glimmt, Jesus, und richte das Rohr auf, das vielleicht geknickt ist. Danke, Jesus, dass du da bist und dass deine Liebe ungebrochen und leidenschaftlich ist, auch heute Morgen. Amen. Ich möchte euch das hier gerne dalassen, falls ihr das mal ansehen möchtet. Hier wird dieser Alpha-Kurs ein bisschen beschrieben und noch in meiner Tasche habe ich noch ein anderes da. Ich lege es einfach mal hier hin. Gott segne euch. Danke.